Ich freue mich, Sie in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch die kommende Stunde mit folgendem Thema: Tugenden und Laster nach Hildegard von Bingen. Heute im fünften Teil beschäftigen wir uns mit dem Paar, die Lüge und die Wahrheit. Dazu haben wir zu Gast bei Radio Horeb Hildegard Stricker-Schmidt aus Bingen zugeschaltet. Ich grüße Sie, Frau Stricker-Schmidt. Da sind wir gespannt, was auf uns zukommt, was wir heute herausarbeiten können. Interessant ist es allemal, denn es handelt sich um einen Text von Hildegard von Bingen, von der heiligen Seherin, der Prophetin, der Mystikerin aus dem 12. Jahrhundert, die im Dialog die Lüge der Wahrheit gegenüberstellt. Und interessant ist eben, dass auch jeder Einzelne viele Verhaltensweisen, Haltungen, Einstellungen, ja, selbst der heutige Mensch darin wiederfinden kann. Und die Frage stellt sich ja schließlich, wie ist es denn eigentlich um die Wahrheit bestellt heute? Regieren da nicht häufig Lug und Trug auf allen Ebenen? Jeder sticht doch ganz gerne den anderen aus, um sein erfolgreiches Ziel durchzusetzen. Das nennt man aber dann auch oft beschönigend Selbstverwirklichung. Warum sollte man auch den Mitmenschen Glück wünschen oder zum Erfolg verhelfen? Damit schadet man sich am Ende doch selber, oder nicht? Ja, und man gönnt sich doch sonst nichts Gutes. Diesen Spruch kennen Sie bestimmt alle. Die heilige Hildegard würde vielleicht Einspruch erheben und vielleicht antworten: Wer die Lüge liebt, der treibt nicht nur dieses eine Laster, sondern verfällt auch allen anderen. So das Zitat. Ist das tatsächlich so oder ist das jetzt etwas übertrieben mit dem moralischen Zeigefinger, dass die Lüge sozusagen ja der Vater aller Laster ist, Frau Stricker-Schmidt?
Ja, Frau Engert, Vater aller Laster. Ja, die Hildegard sagt schon, dass die Lüge alle anderen Laster nach sich zieht. Wir haben ja schon 4 Sendungen gehabt mit Tugenden und Lastern. Und ich denke, jedes Mal, ich sollte das Wort Laster nochmal erklären. Wir kennen ja nur die Fahrzeuge auf der Straße. Ganz schwere, dicke, die die Straße verstopfen. Aber das Wort Last ist beiden gemeinsam. Diese Laster tragen Lasten. Und so muss man das auch verstehen. Auch Hildegard von Bingen versteht das so. Wer ein Laster hat, der trägt eine schwere Last. Und die Tugend, das Gegenstück, ist ja genauso in Vergessenheit geraten oder in Verruf geraten. Also Tugend, etwas Weltfernes, etwas Lebenabtötendes wäre etwas, das die Menschen gehemmt macht. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Es kommt von taugen, lebenstauglich machen. Und heute haben wir ein Paar, Tugend, Lasterpaar, Wahrheit, Lüge, die schon sehr ins Zentrum gehen. Sie haben mir gesagt, dass wir es auf unser Leben eben ummünzen sollen. Mal sehen, was ist bei uns dran. Denn häufig hört man ja, ach, diese Hildegard von Bingen, die lebte im Mittelalter und das hat ja uns überhaupt nichts mehr zu sagen, was die damals gesagt hat.
Aber Sie beschäftigen sich ja schon 20 Jahre mit der heiligen Hildegard und sind auch schon 20 Jahre sozusagen in der Vortragsarbeit tätig, ja, als Referentin auch am neuen Hildegard-Forum in Bingen, und von Beruf her sind Sie auch Heilpädagogin. Das heißt, Sie haben schon sehr viel Erfahrung gemacht selber, haben auch schon einen Weg zurückgelegt, ja, haben auch 3 erwachsene Söhne, die vielleicht auch davon betroffen sind oder die vielleicht auch davon gut haben konnten, von ja diesen ganzen lebenspraktischen Fragen. Fragen wie, kann ich vielleicht aus der ein oder anderen Schlinge wieder herauskommen? Das Interessante ist ja, wie Sie selber sagen, Tugend, wenn man das heute hört, dann denkt man an einen Begriff, den heute vielleicht keiner mehr zu interessieren scheint. Aber Menschen, kluge Köpfe haben sich ja über Jahrhunderte darüber eigentlich auseinandergesetzt, was denn eine Tugend ist und wie man denn auch eine Tugend leben kann. Insofern, wenn wir auf die Wertediskussion schauen, dann ist das ja schon ein Thema. Und Hildegard, das wollen wir Ihnen heute auch vorstellen, diesen dramatischen Dialog zwischen Tugend und Laster aus Ihrem Buch Der Lebensverdienste. Und das ist eben so anschaulich, dass wir das auch vorlesen möchten und Schritt für Schritt dann den roten Faden am Text aufsuchen und versuchen dann auch unser Leben da hineinzuflechten.
Genau, das ist das Anliegen dieser Sendung, sowohl von Radio Horeb als auch von mir, das zu übersetzen in unser Leben. Nicht eine theoretische Diskussion, was hat Hildegard damals im Mittelalter gesagt, sondern was gilt das für heute, was sagt das uns? Und ich erlebe gerade bei diesen Tugendlasterpaaren, dass jeder Mensch spürt, es ist etwas, das ihn ganz persönlich angeht. Nicht irgendetwas über andere Leute, dass ich mit dem Finger auf den und den zeige, guck mal, wie der lügt, sondern dass ich bei mir selber schaue. Es soll ja für mich, für mein Leben etwas Positives bringen, soll mir mehr Leben bringen, mehr Anteile am Leben schenken. Ja, wir haben heute die Lüge als Laster. Das ist natürlich ein schickes Laster, ein sehr weit verbreitetes Laster. Hildegard schaut diese Laster immer in irgendwelchen Gestalten. Sie war ja eine Seherin, hat vieles in Bildern geschaut und so auch diese Laster. Es gibt Laster, die sieht sie in Tiergestalt, in schrecklich entstellten Gestalten. Und manche andere Laster sieht sie in Menschengestalt. Das verstehe ich dann so, dass das Negativhaltungen sind, die sehr viele Menschen betreffen, die immer noch irgendwo etwas mit dem Menschen zu tun hat. Und da ist die Schau der Lüge sehr interessant. Ich lese mal vor. Es ist eine Bildgestalt, die wurde von einer so dichten Finsternis umgeben, dass ich gar keine Unterscheidung der Glieder an ihr zu betrachten vermochte, ausgenommen, dass sie kaum als so etwas wie eine missgestaltige, ungeheure Menschengestalt in derselben Finsternis unterscheiden konnte. Und das stand über so etwas wie trockenem, hartem, schwarzem Schaum, der viele Feuerflammen aussandte. Es ist ein erschreckendes Bild. Wenn ich mir das vorstelle, erschrecke ich wirklich. Eine dichte Finsternis, schwarz. Und in dieser dichten Finsternis sieht sie nochmal eine Menschengestalt, eine ungeheuer große, missgestaltige Menschengestalt. Also sie hat Gestalt eines Menschen, diese Lüge. Aber sie ist missgestaltet. Und sie ist kaum zu unterscheiden, so finster ist der Raum, in dem sie steht. Und sie steht auf einem Schaum, auf einem trockenen, harten, schwarzen Schaum. Schaum, das ist keine gute Grundlage. Da hat man keinen guten Stand, da schwankt man ständig hin und her und muss Angst haben, dass man durchfällt. Und dieser Schaum, der sandte Feuerflammen aus. Also schwarz und Feuer. Eine schlimme Sache.
Und dennoch ist der Schaum hart.
Der ist hart, aber Schaum ist immer, der hat keinen Grund und Boden, auf dem er ruht.
Es gibt es nachgiebig.
Das Nachgiebige, ja. Sodass man runterfallen kann.
Und Sie sagen, die Lüge ist hier in der Menschengestalt dargestellt. Mhm. Und wenn die Hildegard so verfährt, dass sie eben keine Bildgestalt oder keine Tiergestalten nimmt, dann macht sie das, weil sie damit den Menschen ganz direkt ansprechen möchte oder sagt, das ist ein Laster, was den Menschen ganz besonders trifft.
So ist es, das sehr verbreitet ist unter Menschen. Hildegard sagt ja von sich, sie hat diese Bilder nicht geschaffen, sondern sie werden ihr intuitiv oder visionär geschenkt. Sie schaut diese Bilder, sie sagt, in ihrer Seele, es kommt über sie. Sie konstruiert sie also nicht. Das ist eine besondere Art der Auffassung, die Hildegard hatte, dieser seherische Habitus. Und sie muss diese Dinge schauen und ich denke, ich bin froh, dass ich keine Seherin bin. Ich möchte viele Dinge nicht sehen, die sie sehen musste.
Ja, das muss man dann auch aushalten können.
Ja, genau. Und ich sage, erschrecklich, erschreckend diese Finsternis. ganz dunkel, undurchdringlich. Und da eine Ungestalt, die ja auch genauso erschreckend ist und sehr viele Missbildungen hat, also ein missgebildeter Mensch, der nicht entfaltet ist, der nicht normal aussieht. Das ist so das Bild der Lüge. Und nun hört Hildegard diese schreckliche Gestalt sprechen. Wer ist es, der alle Dinge wahrheitsgemäß sagen könnte? Wenn ich nämlich anderen ihren Erfolg wahrheitsgemäß sagen würde, würde ich mich selber schädigen, denn die Erhöhung des anderen gereicht mir zum Fall. Daher will ich windige Worte in meinen Mund legen, die mir zur Ehre gereichen, um das, was ich auf der einen Seite nicht finden kann, auf der anderen Seite zu fordern. Wenn ich nämlich wahrhaftig wäre, so käme ich nicht um die Runde, um all die Dinge zu fordern. Wenn ich aber meine Methode pflege, so bekomme ich auch Dinge, die mir fremd sind, die mir nicht zustehen. Und dann kann ich sagen, was ich will. Denn viele wahrhaftige Leute sind so unbeweglich in ihrer Wahrheit, gewissermaßen, als wären sie an ein Holz gebunden. Sie bringen nur das vor, was sie sehen und hören. Und daher werden auch viele von ihnen Arme, Bedürftige und Verbannte. Ich dagegen finde das, was ich betrügerisch suche. Wenn ich nämlich angesehener und reicher als andere sein will, dann behaupte ich auch, vornehmer und reicher zu sein als sie. Ich sage auch oft, was ich weder sehe noch höre. Und so weiche ich vielen Übeln aus und gehe auch an vielen Übeln vorbei. Wenn ich mich beim Reden nur auf ein einziges beschränken würde, können sie mich verurteilen. Und darum werde ich ein Vielschwätzer, damit ich von niemandem übertroffen werde. Und das ist viel nützlicher für mich, als wenn ich mit Knüppeln und Schwertern geschlagen würde. Ich habe noch nie vornehme oder reiche Leute getroffen, ohne diese Methode, das heißt ohne Lüge. Soweit der Text aus der Vision Hildegards über die Lüge, die Worte der Lüge. Der letzte Satz, der sagt sehr viel. Sie haben am Anfang auch davon gesprochen, wie wir allenthalben auf Lüge treffen. Hildegard sagt oder hört die Lüge sprechen: Ich habe noch nie vornehme oder reiche Leute angetroffen, ohne meine Methode, das heißt, ohne die Lüge. Ich denke, das sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen. Kann man nicht reich und vornehm sein, ohne dass man lügen muss? Schon lügen muss, um überhaupt etwas zu sein. Und auch der andere Text vorher. Wenn ich vornehm und reich sein will und angesehen sein will, dann muss ich behaupten, das zu sein, auch wenn es nicht wahr ist.
Also ich muss um mich herum einen Dunstkreis aufbauen. Wenn ich Erfolg haben will, dann muss ich daran arbeiten.
Ja, und zwar mit Unwahrheiten, mit Vorgaben, mit betrügerischen Vorgaben. Was habe ich gerade vorher bei Ihren Nachrichten gehört? Schmiergeldzahlungen, ja, schwarze Kassen, das waren wieder irgendwo Schmiergeldzahlungen. Wir sind umgeben von diesen Lügen und dem Betrügen. Unentwegt, es wird uns etwas vorgegaukelt, was nicht stimmt, was nicht standhält, und zwar auf allen Ebenen. Und für mich ist das ganz schlimm, weil ich dann nicht mehr unterscheiden kann, weil ich nicht mehr weiß, ja, was ist denn nun wirklich? Hildegard sagte, die Lüge, das ist die Sünde des Widersachers Gottes, sagt Teufel. Sie hat dafür drei Namen, das ist der Diabolus, der Durcheinanderwürfler. Wenn ich in die Lüge verstrickt bin, dann bin ich ganz durcheinander. Und der Falsifikator, der die Wirklichkeit verfälscht, dass ich nicht mehr weiß, was eigentlich wirklich los ist. Und der Illusor, der eine Illusion schafft. Der uns etwas vorgaukelt, was gar nicht ist. Also das ganze Leben wird verfälscht und wir haben keinen festen Grund mehr unter den Boden. Und das ist für mich dieser harte Schaum. Und dann halt für mich die Frage, zum einen leide ich drunter, zum zweiten die Frage, wie weit bin ich selber schon davon angefressen? Wie weit bin ich beeinflusst? Wie weit muss ich da mithalten?
Also mithalten, das kann man ja auch so sagen, ich möchte dazugehören, ich möchte gesellschaftlich anerkannt sein.
Richtig.
Dann versuche ich mir bestimmte Statussymbole anzueignen,
ja,
oder bestimmte Dinge mitzumachen.
Ja.
Und wenn ich einmal meinen Fuß da hineingesetzt habe, dann hat das Konsequenzen. Ich muss nämlich da immer weitermachen, um weiter,
ja,
in dieser Anerkennung zu bleiben. Ich muss mit diesen Schichten vielleicht auch Konversation betreiben. Ich muss einfach mich aufblähen. Ich muss auch wenige Worte, wie es hier heißt, in meinen Mund legen, die mir zur Ehre gereichen. Also das ist so ungefähr das Gegenteil von dem, was das Evangelium uns sagt, wenn es heißt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein, alles andere stammt vom Bösen.
So ist es ja. Aber es ist sehr schwer. Und das sagt die Lüge ja auch. Es würde mir mehr schaden, wenn ich die Wahrheit sagen würde. Die würden mich mit Knüppeln schlagen, die würden mich verachten und ich würde arm bleiben, ich würde nicht reich werden. Und sie wird mich ausstoßen, wird mich auslachen. So unbeweglich nur die Wahrheit zu sagen, da komme ich doch zu nichts.
Das wird hier auch direkt angesprochen. Also die Lüge beschreibt die, die in der Wahrheit leben, als die Armen, die Bedürftigen,
ja,
die Verbannten.
Ja.
Jetzt haben wir doch oft auch den Eindruck, dass der gute, ehrliche Christ, oft verbinden wir vielleicht damit, dass der gar nicht so lebenstüchtig ist.
Vielleicht, ja. Weil er nicht zu solchen Reichtümern kommt. Weil er irgendwo der Dumme ist, ja. Und nicht so richtig mithalten kann, weil er einfach zu ehrlich ist. Und das ist halt der Lohn oder der Obolus der Wahrheit. Und da muss ich mich entscheiden. Das denke ich schon. Diese Ausgrenzung, die man erfährt, wenn man da nicht mithält, wenn ich versuche, wahrhaftig zu sein oder auch zuzugestehen, ich verdiene nicht so viel oder ich kann nicht überzogenes Geld einkassieren. Ich bleibe auch da bei der Wahrheit. Es bringt viele Nachteile.
Mhm.
Und ich denke natürlich an die ganz Großen, an die Märtyrer, die bei der Wahrheit geblieben sind, die zu ihrem Glauben gestanden sind, die mit dem Leben bezahlt haben. Es ist nicht einfach. Man handelt sich wirklich häufig Nachteile ein.
Das heißt, man kann dann auch nicht opportun sein, man kann nicht sein Fähnchen nach dem Wind hängen,
nein,
man kann nicht jedem nach dem Munde reden.
Richtig.
Es bedarf einer gewissen Geradlinigkeit, einer Wahrhaftigkeit.
Ja.
Und es heißt ja hier, wahrhaftige Leute sind so unbeweglich in ihrer,
ja,
Wahrheit.
Ja.
Also, und sie sind als wären sie an ein Holz gebunden.
Ja.
Da denkt man doch sofort an Jesus Christus, der an das Holz geschlagen worden ist.
Oh ja, oh ja. Für diese Wahrheit, wenn er sagt, ich bin die Wahrheit. Und da wurde er an das Holz genagelt, ja. Und das kann einem blühen.
Andererseits heißt es, die Wahrheit wird euch frei machen.
Das
im
muss
Evangelium.
Eine andere Freiheit sein. Das war die geistige Freiheit.
Die Lüge spricht immer von einer Methode. Sie spricht ja nicht von der Lüge, sondern,
ja,
einer Methode.
Methode. Die Lüge hat Methode, hat ein Ziel, ja, hat eine Absicht. Und eine Absicht, reich, angesehen, vornehm zu sein, meinen Vorteil rauszuschinden, dazu muss ich methodisch vorgehen.
Was können wir jetzt gegen diese finstere Gestalt tun? Wie können wir jetzt die Grünkraft der Tugend und der Wahrheit aufbauen?
Das ist ein schwieriger Weg. Ich denke, es gibt Menschen, die haben es schwer, aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht im Einzelfall es auflisten können. Vielfach steckt Angst auch dahinter, eben die Angst, benachteiligt zu werden, Angst, dass andere mich überrunden Und dann schon von klein auf, wer dann durchkommt, die Kinder, die nehmen oft ausschließlich Lügen, bei den ganz Kleinen unter 6 darf man das nicht so als Lüge bewerten. Wenn aber die Kinder dann durchkommen mit den Lügen, dann baut sich so eine Haltung auf, die sich einfleischt, aus der sie später ganz schlecht rauskommen. Es gibt verschiedene Gründe oder auch Kinder, die ja viel Strafen einstecken mussten und die deswegen, das kennen wir ja auch, einfach sagen, ich war das nicht, das war der andere. Und sich durch diese Lüge von unangenehmen Dingen fernhalten. Und das kann auch zur Haltung werden, die sich im Leben weiter pflanzt. Wenn so eingefleischte Dinge als Haltung da ist, und das meint eigentlich das Wort Laster, dass ich nicht, wenn ich einmal in der Notlage lüge, da geht es mir auch nicht gut, aber es meint diese ja eingefleischte, falsche Fehlhaltung, mit der ich dann lebe und ganz schlecht auskomme. Wenn du mal einmal eine Notlüge machst, das ist nicht weiter schlimm, das kann man auch wieder gut machen. Aber auszusteigen aus einer so negativen Haltung, wie sie Laster sind, das ist ganz, ganz, ganz schwer. Und das weiß Hildegard auch.
Deshalb wollen wir jetzt das dagegen stellen, nämlich die Wahrheit.
Ja.
Darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol über Tugenden und Laster nach Hildegard von Bingen. Wir betrachten die Lüge, wir wollen jetzt die Wahrheit betrachten. Heute im 5. Teil Hildegard Stricker-Schmidt von der Internationalen Hildegard-Gesellschaft trägt uns jetzt das vor, was die heilige Hildegard in einer Vision über die Wahrheit gesehen hat.
Sie hört, wie diese positive Haltung, diese Tugend der Wahrheit, dieser Lüge, dieser schrecklichen, schwarzen, unförmlichen Gestalt antwortet. O du schlangenhafte, höllische Zunge, du bist ohne jegliche Grünkraft der Gnade Gottes, weil du immer Flammen der Beleidigung und der Täuschung hervorbringst. Kein Übel ist dir schlimm genug, weil du daraus hervorgegangen bist. Du bist auch eine Tochter des Teufels. Daher sind auch deine Reisewege ungerecht und du weißt nicht, wohin du gehst. Auch das Geschwätz und die Täuschung teuflischer Einflüsterungen sind die Brüste deiner Lastertaten. Hildegard hat auch sehr kräftige Worte. Denn du saugst die Brüste einer Dirne, daher wirst du durch all das auch ihren Hurenlohn empfangen. Womit du jegliche Ehre, Seligkeit und Ehrbarkeit von dir hinweg vertreibst. Ich aber, die Wahrheit, bin eine Säule an allen Wegen des Herrn und eine wohlklingende Posaune der Gerechtigkeit Gottes. All seine Werke zähle ich auf, welche es sind und wie groß sie sind. Und ich offenbare sie in der Wahrheit. Und jetzt kommt ein schönes Bild. Sie sieht diese Tugenden auch als wunderschöne Gestalt, wunderschön angezogen. Ich trage auch Ohrenschmuck und Armringe. Und ich bin das Funkeln allen Schmuckes Gottes, weil ich durch Gottes Gerechtigkeit die Wahrheit sage. Und jetzt kommt eine ganz interessante Sache. Der Himmel und die Erde und die übrigen Geschöpfe sind wahrhaftig. Auch die Wasser, die dem Himmel und der Erde unterstellt sind, weil sie deren Feuchte sind, verharren in der Wahrheit. Du aber, du Lüge, du nichtswürdiges Stück, du bist der schlimmste Wurm. Daher wirst du wie stinkender Dreck zertreten werden. In der Lüge gibt es nur Todesfinsternis im Überfluss. Denn sie ist im Unglauben versumpft und man findet keine Rechtschaffenheit an ihr, keine Heiterkeit, sondern die Flamme des Jähzorns, der gar viele Beleidigungen hervorbringt. An ihr findet man nicht die Sorgfalt der Liebe, durch die man Gott schaut, sondern die unfruchtbare Täuschung von Menschen durch Menschen. Doch sie wird von der Antwort der echten Wahrheit im Zaum gehalten. Und die Menschen werden ermahnt, wahrhaftig zu sein. Denn jene, die die Lüge lieben, verlegen sich nicht nur auf dieses Laster, sondern sie schwitzen auch an anderen. Und nachdem sie sich in sie verwickelt haben, brechen sie ihnen gar viele Lügen aus. Das sieht wirklich wie dieser sprichwörtliche Teufelskreis aus.
Interessant ist ja, wie die Wahrheit, wie schön sie ist, wie ja. Sie ist das Funkeln alles Schmuckes Gottes. Ja. Oder sie ist eine wohlklingende Posaune der Gerechtigkeit. Ja. Und alles ist wahr, was geschaffen ist.
Ja, und es leuchtet und es glitzert und das tönt, das ist die wohlklingende Musik, ist einfach schön und macht Freude.
Das spricht doch den Menschen eigentlich an, das spricht doch uns eigentlich an, das ja. erfüllt doch richtig die Sehnsucht auch ja. nach Heil werden, nach Heil sein.
Ja.
Und interessant ist auch, wenn wir uns das bewusst machen, was in uns aufbricht, was in uns aufbrechen kann. Also wie wichtig ist eigentlich dieses Vorbild zu haben? Also habe ich negative Worte, lasse ich mich davon beeinflussen und gerate sofort in den Dunstkreis. Aber ja. habe ich auf der anderen Seite wirklich ein Vorbild, dann kann ich wie eine Knospe ja. aufgehen, dann kann ich auch erstrahlen, dann kann ich mich erheben, dann kann ich meiner Würde mir bewusst werden als Mensch.
Genau das ist es. Die Gedanken, die ich in mich einlasse, denen ich Raum gebe, die gestalten mich, mein Leben, auch meine körperlichen Vorgänge werden beeinflusst davon. Und wie Sie schön sagen, wenn ich diese Gestalt in mich hineinlasse, wie das Herz warm wird, wie es aufgeht, wie wir froh werden, wie wir weit werden, wie wir merken, da kommt ein Glück auf bei dieser Wahrhaftigkeit. Es ist wirklich heilend, heil und frohmachend. Und hier steht da, dass die Lüge keine Heiterkeit hat, keine Freude. Und was wir uns antun, wenn wir uns in die Lüge verwickeln lassen und was wir uns im Guten antun, wenn wir wahrhaftig sind. Das ist ja nicht etwas Schlimmes, etwas Belastendes, ja, diese Gebote Gottes, dass wir wahrhaftig sein sollen, sondern das ist etwas, was uns wohltut, aufbaut, das Leben froh macht.
Also wenn man das jeden Morgen praktisch sich das übers Bett hängen würde, in diesem Bewusstsein aufwacht und damit auch etwas hat, dass man den Tag hindurch stark strahlend sein kann, fähig, sich selbst zu übersteigen, wobei es ja jetzt nicht alles selbst gemacht ist. Also die Wahrheit hat vielleicht dann auch, oder irgendwo ist wieder das Tor des Lasters, dass sie uns zur Last wird, wenn die Anforderung uns zu hoch erscheint. Aber sind es wir oder ist es eine Gabe?
Richtig. Ist es etwas, wie Sie sagen, das ich selber machen kann? Und da finde ich ja bei Hildegard auch wunderschöne Texte. Sie sieht oder ja, hört, dass der Chor der Kräfte bei den neuen Engelschören, dass sie diese Tugendkräfte, die Gott bereithält für uns. Und wenn ich das alles so richtig verstanden habe, dann heißt das, ich muss wollen, also wenn ich will, wenn ich es in diesem Fall wahrhaftig sein will, wenn ich der Lüge widerstehen will, wenn es mir leid tut, dass ich gelogen habe, dass ich unwahrhaftig war, wenn ich da raus möchte, dann soll ich Gott anflehen um seine Kräfte. Und dann kommen diese Engelskräfte und stärken mich. Denn allein, wie Sie richtig sagen, kann ich das gar nicht. Das ist viel zu viel. Und das macht vielleicht auch diesen negativen Touch aus. Wenn Menschen glauben, sie sind jetzt tugendsam, sie schaffen das aus eigener Kraft. Und das wird sehr unangenehm, dann wird man moralistisch. guckt mich mal an, was ich schon alles fertig bringe. Ihr müsst mal erstmal so wert, wie ich bin. Das ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Erstens ganz nah am Hochmut. Und das ist das größte Laster. Noch schlimmer als die Lüge. Und zum Zweiten einfach in sich unwahrhaftig, weil der Mensch von sich aus das gar nicht kann. Ohne die Gnade Gottes geht das nicht. Wir sind zu schwach.
Also insofern ist es wichtig, dass wir die Tugenden bei der Hildegard auch als Gaben des Heiligen Geistes verstehen.
Ja, ja, ja.
Und es ist immer eine bewusste Willensentscheidung. Ich kann eigentlich jederzeit den Hebel vielleicht in mir, in meinem Denken, in der Tretmühle oder auch in diesen sich widersprechenden Dialogen, so wie hier die Lüge der Wahrheit gegenübergestellt ist, da kann ich, wenn ich das will, den Hebel umlegen. Zumindest kann ich mich dem Erbarmen Gottes öffnen.
Richtig, dieses Wollen. Erstens was einsehen in meinen Zustand und zweitens der wirklich echte Wille sind die Voraussetzungen. Wir haben das ja auch in dem Text drin, wie die Wahrheit spricht. Ich bin das Funkeln allen Schmuckes Gottes, weil ich durch Gottes Gerechtigkeit die Wahrheit sage. Durch Gottes Gerechtigkeit, nur mit seiner Hilfe kann ich das machen. Diese Wahrheit sagen.
Mhm.
Und der andere Gedanke, der gefällt mir auch sehr gut. Mein Hildegard sieht ja Gott immer in der Natur am Wirken, dass alle Geschöpfe wahrhaftig sind. Kein Tier, kein Element, keine Pflanze lebt etwas anderes da, als was es nach dem Willen des Schöpfers ist. Alle Geschöpfe sind wahrhaftig. Das hat mich sehr angesprochen. Ein Hund kann nicht lügen. Nur wir Menschen, wir können etwas anderes vorgaukeln, als was wir denken oder als was wir sind. Und das ist im Negativsten gesehen natürlich die Folge unserer Geistbegabung, weil wir eben nicht nur Natur sondern auch Anteil haben am geistigen Bereich. Das ist unser Vorteil und unsere Gefährdung. Aber dass wir uns auch in der Natur aufrichten können. Alle Geschöpfe sind wahrhaftig. Auch die Wasser verharren in der Wahrheit. Dass ich daran auch immer wieder ein Vorbild sehe für mich. So wie die Geschöpfe wahrhaftig sind, so kann ich wahrhaftig sein.
An und für sich sind sie, es ist gut, so wie Gott alles geschaffen hat, ist es gut. Es ist wahrhaftig und es ist gut.
Ja, richtig, so ist es. Und wenn ich mich in dieser Offenheit in der Natur zuwende, dann bekomme ich auch Kraft, weil Gott ja auch in der Natur wirkt.
Da sind wir wieder bei der grünen Kraft der Tugend.
Richtig.
Wir wollen den Kreis erweitern. Wir möchten auch Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, einladen, sich zu beteiligen am Gespräch mit Ihren Fragen. Ja, es gibt sicherlich noch aus dem persönlichen Verhalten viele Fragen. Wie komme ich nun aber von der Lüge los, wenn es für mich einfach ein großes Problem ist, wenn es für mich ein großes Laster ist? Welche Bedeutung hat die Buße oder welche seelischen Folgen ergeben sich auch aus der Lüge? Wie ist es, wenn mir aber gar nicht nach dieser Strahlkraft, nach diesem Funkeln alles Schmuckes Gottes zumute ist? Wie kann ich mich dennoch in die Wahrheit hineinstellen, in das Licht Gottes, in die Liebe Gottes? In der Lebenshilfe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol haben wir Ihnen den dramatischen Dialog von der heiligen Hildegard von Bingen vorgestellt zwischen den Tugenden und dem Laster der Wahrheit und der Lüge mit Hildegard Stricker-Schmidt, die heute zu Gast ist bei Radio Horeb. Zwei Anrufe sind eingegangen. Ich darf begrüßen als erstes Frau Meixner. Grüß Gott nach München.
Grüß Gott, hier ist Frau Meixner.
Grüß Gott.
Ich wollte Sie fragen, bei mir existiert ein Phänomen. Es ist, als ob ich die Unwahrheit spüren würde bei einem Menschen, ohne dass er wirklich lügt. Also ich versuche das jetzt mal so zu beschreiben. Weil mein Körper reagiert dermaßen stark, dass es mir übel wird. Also grottenschlecht, übel, speiübel. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich kriege dann Schlafstörungen, Essstörungen sowieso. Kann da ein Zusammenhang sein?
Denke ich schon. Aber ja. Was machen Sie dann?
Ich lege mich hin, ich schaue, dass ich zur Ruhe komme. Ich schalte Radio Horeb ein.
Ich meine, halten Sie sich von den Menschen fern oder sagen
Sie... Das geht im Moment nicht, weil ich mit so jemandem zusammen wohne oder weil ich auch halt immer wieder Menschen um mich habe.
Ja.
In Gesprächen, also mir wird es von den meisten Gesprächen schlecht.
Ja.
Das war früher schon so.
Ja. Sie haben wirklich wahrscheinlich eine starke Sensibilität.
Ja.
Und ich spüre das auch.
Ja.
Ja, man sieht es auch den Menschen an, man spürt es auch. Ja, ob man von Ausstrahlung spricht oder
ja.
Wie auch immer. Wer sensibel ist, spürt etwas von der Gesinnung des anderen Menschen.
Ja.
Und bei Ihnen scheint es so stark zu sein, dass Sie auch körperlich drunter leiden.
Ja.
Es hat etwas Positives, nämlich dass ich gut andere Menschen verstehen kann.
Ja, genau.
Gut auf andere eingehen kann.
Genau.
Und das Negative ist eben, dass ich von all diesen bösen Dingen so stark angegriffen werde, ja, wie Sie eben sagen, dass ich sogar körperlich leide, dann niederliege.
Ja.
Ja, was soll man da sagen? Soweit möglich. Also bei Menschen, denen ich nicht helfen kann, ja.
Ja.
Die also so zu sind.
Ja.
In ihrer negativen Haltung, dass da kein eindringlich, die sogar das Abwehren. Ja.
Ja.
Da denke ich, muss ich gucken, dass ich auf Abstand gehe.
Ja.
Ohne böse zu werden, einfach sagen, das ist deins und das ist meins und da kann ich nicht, ohne mich zugrunde zu richten.
Mhm. Genau. Genau.
Also die Gefahr, dass man dann auch urteilt, wie kann man vielleicht sich davon fernhalten oder wie wenn man diesen Menschen doch immer wieder begegnet, dass man ja als Christ dann auch nicht unhöflich, unfreundlich oder gar überhaupt nicht mehr gastfreundlich sein möchte, kann man sich da etwas nehmen, dass man sozusagen Jesus immer mitnimmt, als Filter vielleicht auch zwischen diesen Menschen und sich selber stellt?
Auch wie für uns selber, wir haben ja, Sie natürlich nicht, aber ich habe meine Macken, ich muss auch ertragen werden von anderen Menschen. Sicher nicht so, dass ein Mensch wirklich vollkommen ist. Dass er nur positiv ist, das geht einfach nicht. Und ich sage auch, ich muss ertragen werden von den Mitmenschen und von Gott. Und jeder ist geworden, irgendwo gewachsen, genetisch oder sozial oder wie auch immer. Und verurteilen, das dürfen wir nicht. Das steht ganz häufig auch in der Heiligen Schrift. Ich muss Mitleid haben mit dem anderen. Soweit es möglich ist, ihn ertragen, soweit es geht, ihm helfen. Und soweit es eben nicht geht, wo ich selber sehr, sehr leide oder schier kaputt gehe, da muss ich sagen, ich gehe auf Abstand. Aber ohne, dass ich ihm bös bin, ohne, dass ich ihn moralisch abqualifiziere. Ich weiß ja nicht, wie es sich sogar so geworden ist. Und Jesus ist für alle, ob wir weiß sind oder schwarz oder gefleckt oder gestreift, ist für uns alle ans Kreuz gegangen. Und deswegen darf ich keinen einzigen Menschen verachten oder verurteilen. Das ist, denke ich, die Aufgabe, die wir haben als Christen.
Eine Haltung, die wahrscheinlich auch nur aus dem Glauben, aus dem Gebet dann auch oftmals umzusetzen ist.
Ja, ja. Und vor allem darf ich eben nicht in den Hochmut verfallen, wie der Pharisäer, ich danke dir, dass ich nicht bin wie diese da. Da müssen wir uns vorhüten. Und ich habe schon vorher gesagt, in der Reihenfolge der Laster ist der Hochmut das schlimmste Laster. Und die Lüge das zweitschlimmste. Und insofern, da müssen wir uns vor allem moralisieren, fernhalten und wirklich diese barmherzige Liebe für die Menschen in uns groß werden lassen, die es schwer mit sich haben. Und ich denke, das ist bei diesem Laster schon klar geworden, dass ein Mensch, der da drin gefangen ist, dass der sehr schwer hat. Hildegard spricht auch irgendwo, er wird nicht nur unter diesem Laster schwitzen. Den Menschen geht es nicht gut. Denen geht es gar nicht gut. Sie leiden unter sich und andere leiden unter ihnen. Aber sie leiden aber in erster Linie unter sich selber.
Frau Meixner, ich danke Ihnen für Ihren Anruf.
Ich bedanke mich.
Ich hoffe, Sie sind ein Stückchen weitergekommen. Herr Jung, mit Herrn Jung bin ich jetzt am Telefon verbunden aus Limburg. Grüß Gott.
Ich persönlich habe, selbst bei mir bemerke ich das, und das wollte ich jetzt mal zur Sprache bringen. Es gibt das schöne Wort Notlüge oder Ausrede. Die sind unheimlich schnell im Laufe des Tages zu benutzen. Das merke ich ja an mir selber. Obwohl ich morgens um Kraft, Gott bitte mich von Sünden zu verschonen, im Laufe des Tages im Gespräch, passiert das dann immer wieder. Und wenn ich dann im Nachhinein das Gespräch nochmal überdenke und sage, Mensch, warum hast du ihm das denn jetzt so gesagt? Ja, es war einfacher. Und dann hakt man das unter Notlüge ab oder unter Ausrede. Und es war im Prinzip ja doch eine Lüge eigentlich, ja. Und kann dieses Unwort Notlüge und auch Ausrede, das ist leider ins Tagesgeschäft, hätte ich mal gesagt. Ich würde keinen Menschen kennen, der das im Laufe eines Tages nicht benutzt.
Ja.
So leid, so schlimm, wie es ist. Ja,
ja, ja. Aber Sie haben selber sehr schön gesagt, wenn Sie dann drüber nachdenken, dann denke ich, es war nicht so recht. Sie leiden
ja
selber auch drunter.
Ich höre am Telefon weiter mit, gell?
Ja. Sie leiden selber auch drunter. Und es geht uns nicht gut dabei. Und ich glaube, es kann schon zu einer Gewohnheit werden, die eben ganz schwer zu durchbrechen ist. Bevor ich Laster sage, sage ich zuerst mal schlechte Gewohnheit, wenn es nicht um gravierende Dinge geht. Aber auch diese sind wie die Kletten, die haften an uns. Und es ist ganz schwer, sich davon zu befreien. Es geht, glaube ich, nur Stück um Stück. Und wie Sie richtig sagen, man will sich Unangenehmes vom Hals halten. Es fängt ja schon damit an. Jemand ruft an, ach nee, will nicht. Sag, ich bin nicht da. Das ist so eine allgemeine Sache, die häufig verwendet wird. Und viele, viele andere kleine Dinge, die aber insgesamt doch eine gewisse unehrliche Lebenshaltung dann hervorrufen können. Sie haben vollkommen recht, es geht einem nicht gut dabei. Ich würde sagen, während den Anfängen und achtsam sein und das nächste Mal einfach sagen, ich bleibe jetzt bei der Wahrheit, wenn es auch unangenehm ist, aber es geht mir besser.
Die Frage ist halt, was dann auch als Notlüge bezeichnet wird. Der Kirchenvater Thomas von Aquin, der unterscheidet ja auch zwischen der Schadenslüge, die zur Todsünde führt, und der Notlüge, und sagt, dass sie manchmal auch ein Gebot der Tugend der Klugheit sein kann. Aber ich denke, da muss man wahrscheinlich vorsichtig sein. Natürlich ist die Frage, inwieweit die Wahrheit nun noch vor dem Schutz des eigenen Lebens geht, inwieweit jemand dann letztendlich den Märtyrer tut, wenn man jetzt so weit geht, dann vertreten kann. Aber andererseits heißt es dann bei Jesus ja auch, seid arglos wie die Tauben, klug wie die Schlangen, und ich schicke euch unter die Wölfe.
Ich denke, das ist ja. Für mich besteht dann die Klugheit darin, eben nichts zu sagen. Ich muss ja nicht alles sagen, was ich weiß oder was wahr ist. Aber das, was ich sage, muss wahr sein. Ich denke, da fängt für mich dann die Klugheit an. Und ich denke, bei Notlügen, es summiert sich und es wird langsam zur Haltung. Und ich denke, der andere, also mir geht es so, wenn ich angelogen werde, ich spüre das. Und das beeinträchtigt meine Beziehung zu dem, der mich angelogen hat. Und zwar ganz gewaltig. Es ist für mich eine ganz schwere Sünde gegen die Liebe. Ich fühle mich dann nicht ernst genommen. Ja, ich fühle mich verkackeiert. Nein, es darf nicht sein, dass man den anderen anlügt, wenn es auch in einer scheinbar kleinen Sache ist. Und bei kleinen Sachen kann man auch gut zur Wahrheit stehen. Und es ist ein Übungsfeld, damit man auch in größeren Sachen dann bei der Wahrheit bleiben kann. Wie gesagt, Klugheit besteht für mich darin, nicht alles zu sagen, was wahr ist. Man muss auch etwas für sich behalten können, ja, eben um der Klugheit willen, um des Friedens willen.
Eine weitere Hörerin hat sich gemeldet. Ich darf Frau Bichler aus Dachau begrüßen. Grüß Gott.
Hallo.
Ja, grüß Gott.
Ja, also eigentlich habe ich jetzt das gehört, was ich auch sagen wollte. Es geht immer dass man eben, um andere nicht zu verletzen, sagt man es eben ein bisschen anders. Man sagt es ein bisschen vorsichtiger oder man sagt es einfach anders. Und das ist das, was so schwierig ist. Dann hinterher kommt es dann doch irgendwie raus. Aber diese ewige, weil man will den anderen nicht verletzen. Und dann auch so oft will man auch sich selber schützen damit. Ja. Wenn man nicht so genau sagt, was man gerade gehört hat. Also, vor allem, wenn es gerade geht, ja, was hat er gesagt? Jetzt sag's nicht, sag's mir. Und dann sagt man halt doch was, weil man so bedrängt wird. Und dann versucht man das natürlich ein bisschen zu beschönigen.
Ja,
oder,
ja.
Und eben, und was hilft denn dagegen? Das ist etwas, was mir halt immer wieder mal passiert und wo ich mich immer wieder ärgern muss. Mhm. Aber sagen Sie die Wahrheit jemand ins Gesicht, dann ist er böse und beleidigt wahrscheinlich.
Ja, ja,
und das
ja.
wollen Sie ja verhindern. Sie
ja,
wollen ja,
ja
nicht, dass er auf die Böse ist.
Nein.
Und da fangen Sie an, dann die Sache ein bisschen zu drehen.
Ja.
Und was macht man dagegen? Wie wehrt man sich dagegen? Das ist dann nachher so, dass es dann schon wie gesagt, ziemlich sich einnistet.
Ja. Wie Sie sagen, man wird bedrängt und sag's doch und so.
Ja, genau so ist es.
Da gehört, glaube ich, ein Stück Mut und auch ein Stück gutes Selbstbewusstsein her. Zu sagen, du, ich möchte das nicht sagen. Ich habe gute Gründe, das nicht zu sagen. Bitte bedränge mich nicht weiter. Ja, ich habe gute Gründe, das nicht zu sagen. Ich möchte auch nicht weiter tratschen. Also das habe ich auch gelernt im Lauf meines Lebens, dass ich einfach viele Dinge, die den anderen belasten würden, wenn ich Dinge weiß, die den anderen belasten. Aber ich möchte das nicht sagen, dass ich dann nicht irgendeine Lüge auftische, sondern einfach sage, nein, darüber spreche ich nicht. Dass er diesen Mut hat zur Wahrheit, aber eben in dem Sinn zu sagen, ich will darüber nicht reden. Und da gehört Mut dazu.
Hm. Ja, das ist richtig.
Das sagst du, das musst du aber auch wissen, du hältst wieder was zurück und so weiter. Das ist oft sehr, sehr schwierig, dann, wie Sie schon sagten, sich abzugrenzen und sagen, ich sage es nicht.
Ja.
Da werden Sie oft so bedrängt, dass Sie das gar nicht mehr möglich ist. Wenn Sie dann noch mit Leuten zusammenleben, ist das ganz einfach. Weil nicht so einfach, weil, naja, was tue ich da?
Und vor allem, wenn man bisher eben da in dieser Weise sich bedrängen hat lassen, ja, und plötzlich umstellen sollen und sagen, was ist denn jetzt los? Früher hast du auch alles gesagt und jetzt willst du nichts mehr sagen. Umzustellen und auszusteigen ist immer schwierig. Ist immer schwierig. Und diesen Mut aufzubringen, zu sagen, du, ich habe das eingesehen, das taugt nichts, das schafft nur böses Blut. Früher war es im Beichtspiegel, habe ich ohne Not die Fehler anderer weitererzählt. Auch wenn sie noch so wahr sind, zum Beispiel. Ja, das war im Beispiel, den gibt es ja alle mal nicht mehr. Aber da, Sie meinen, das Bewusstsein haben Sie, aber das Tun, das Umstellen kann sehr schwierig sein, um ein bisher geübtes Verhalten zu ändern. Das ist schwierig.
Da macht man sich ja auch nicht als zum Anwalt der Wahrheit, wenn man die Fehler der anderen ausplaudert und sich dann daran weidet. Ich meine, das ist ja... Mhm. Nee. Eben auch das Problem, dass man doch erst bei sich selber dann sucht. Und
ja.
Wahrscheinlich hat das mit Wahrheitsfindung ja auch wenig zu tun, denn die fängt dann wahrscheinlich beim eigenen Ich an.
Ich denke manchmal, warum erzählt man die Fehler anderer weiter? Es ist ein Stück Genugtuung drin, da kann ich mich ein bisschen größer fühlen, wenn ich auf die Fehler anderer hinweise. Das ist schon drin. Guck mal, wie der böse ist. Also so bin ich ja nicht. Ne? Das verstecken sich einige Haltungen dahinter, die wir nicht so ganz bewusst haben.
Eine letzte Hörerin darf ich noch begrüßen. Sie möchte anonym bleiben. Grüß Gott. Hallo, hören Sie uns?
Ja.
Ja, Sie sind auf Sendung.
Ja, ich höre Sie. Also ich möchte fragen, wie es mit Angstlügen bei Jugendlichen steht. Es gibt Jugendliche, man spürt genau, sie lügen aus Angst. Und wie geht man damit um? Da hätte ich gerne eine Antwort.
Ja. Geht natürlich so auf die Allgemeine hin nicht gut zu beantworten. Man muss wissen, ist dieser Jugendliche einer, der sich aus allen Situationen herauslügt, um nicht irgendwelche Konsequenzen tragen zu müssen? Oder ist es ein Jugendlicher, der jetzt einmal etwas angestellt hat und Angst vor den Folgen hat und deswegen lügt, eben aus dieser Angst, was passiert, wenn ich das tue? Wenn das in einer einmaligen Sache ist, dann denke ich, kann man relativ gut umgehen, indem man die Angst anspricht. Ich habe das Gefühl, du sagst nicht die Wahrheit, weil du Angst hast vor dem, was passieren kann, wenn du die Wahrheit sagst. Da geht es relativ...
Ich habe erlebt, dass der Vorgesetzte jenes Jugendlichen in das Zeugnis hineingeschrieben hatte, dass ich lasse eine Zeile frei, da gehört die Wahrheit hin.
Oh.
Und das war etwas ganz Schlimmes
oh.
für den Jugendlichen.
Oh, oh, oh.
Ich möchte wissen, wie Sie darüber denken.
Oh, oh, oh. Das geht natürlich nicht. Ja, da müssen wir mit dem Vorgesetzten sprechen. So ein Zeugnis kann er dem Jugendlichen nicht mit auf den Weg geben. Das geht nicht. Das darf er auch gar nicht. Da könnte der Jugendliche sogar vor das Arbeitsgericht ziehen damit. Er darf alles Mögliche weglassen, er darf verklausulierte Dinge schreiben, aber das darf er nicht.
Weil das zieht dann erst recht die Aufmerksamkeit auf sich.
Ja.
Was denn wohl dahinter steht und ja.
Das hätte er anders angehen müssen während der Lehrzeit und nicht sich dadurch rächen, dass er so ein vernichtendes Zeugnis rausgibt. Das geht nicht.
Ja, die Lüge, die Wahrheit, ein weites Feld, ein großes Thema. Wir kommen wieder zurück, vielleicht zum Ausspruch der Hildegard von Bingen. Wer die Lüge liebt, der treibt nicht nur dieses eine Laster, sondern er verfällt auch allen anderen. Wenn wir das im Hinterkopf behalten, wenn wir vielleicht auch im Hinterkopf behalten, wie es uns die Bibel zuspricht, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein und alles andere stammt vom Bösen, dann sind das ja ganz klare Aussagen, ganz klare Richtlinien, die uns zur Wahrheit hinführen. Und wenn wir auch da noch in Erinnerung rufen und vielleicht heute in den Tag mitnehmen können, wie die heilige Hildegard die Wahrheit beschreibt in ihrer Vision als Säule an allen Wegen des Herrn, als wohlklingende Posaune der Gerechtigkeit, die all seine Werke aufzählt, die im Palast des Königs angerufen wird, die das Funkeln alles Schmuckes Gottes ist und durch Gottes Gerechtigkeit die Wahrheit auch sagt. Ich denke, das ist sehr erhebend, dass ja, wir können an die Würde auch unseres Menschseins denken und auch dieses Vorbild haben, das Vorbild der Wahrheit. Natürlich, Jesus ist immer das Vorbild, aber auch uns bewusst in dieses Leuchten, in diese Leuchtkraft der Tugend und die Bitte auch um die Gnade und um die Gabe des Heiligen Geistes hineinstellen.
Genau. Und diese Worte, die Sie jetzt wiederholt haben, die Posaune, das Funkeln, all diese Dinge, ich denke, die spüren wir in unserer Seele, wenn wir die Wahrheit sagen. Dann leuchtet etwas in uns auf. Und dann wird diese Finsternis vertrieben. Das sind ja nicht abstrakte Dinge. Wer wahrhaftig ist, wer die Wahrheit sagt, der spürt in sich etwas von diesem Klingen, von diesem Schmuck, von dieser Freude und der Heiterkeit und der Helligkeit. Das ist bei uns selber, in uns selber erlebbar, wenn wir in der Wahrheit bleiben.
So Frau Stricker-Schmidt, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zu Gast waren in dieser Stunde und dass wir ausführlich über die Tugenden und Laster nach Hildegard von Bingen heute, über die Lüge und die Wahrheit sprechen konnten. Vielen Dank.
Danke auch.
Ja, wenn Sie weiter hören oder lesen möchten, etwas von Frau Stricker-Schmidt, können Sie sich gerne über den Hörerservice informieren. was sie an Büchern geschrieben hat und was sie bekommen können. Den Hörerservice erreichen Sie unter der 0700 75 25 75 25. Die weitere Sendung, der sechste Teil dann zu Tugenden und Laster nach Hildegard von Bingen, können Sie im Dezember wieder hören, dann über Streitsucht und Frieden. Natürlich ganz wichtig noch der Hinweis, dass Sie, wenn Sie noch Fragen haben, wenn Ihnen noch etwas unter den Nägeln brennt, unter unserer Hörernummer Frau Stricker-Schmidt noch bis 12 Uhr privat dann erreichen können. Sie wählen also die 089 517 008 008. Unter dieser Nummer ist Frau Stricker-Schmidt noch bis 12 Uhr für Sie erreichbar. Wenn Sie möchten, können Sie auch gerne einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen oder als Podcast herunterladen im Internet unter www.horeb.org. Oder Sie bestellen eine Sendung beim CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20. Dieser Service ist für Sie kostenlos. Es wird aber um eine Spende gebeten. Mit diesem Hinweis geht die Lebenshilfe zu Ende. Ich gebe zurück ins Studio nach Balderschwang. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert.